16. All die selbstsüchtigen Buddhas. Lakdor saß steif auf dem Rand des Sofas. Der Mönch und Übersetzer war ungewöhnlich ruhig. Es war 4:30 am Morgen, vielleicht zu früh für ihn. Drolma, die deutsche Schäferhündin des Dalai Lama, lag zusammengerollt neben ihm. Es schien sie nicht zu kümmern, dass wir in ihren Wohnbereich eingedrungen waren. Ihre Futter- und Wasserschalen aus rostfreiem Edelstahl standen auf dem Boden neben dem Sofa. Es war Ende März 2002, 2,5 Monate, nachdem der Dalai Lama in Bodh Gaya so schlimm erkrankt war. Lakdor und ich saßen im Wohnzimmer im Erdgeschoss der Privaträume des Dalai Lama in Dharamsala. Wir hatten gleich eine Verabredung mit dem tibetischen Führer. Zum ersten Mal, seit er krank geworden war, fühlte er sich kräftig genug, Besucher zu empfangen. Und zum zweiten Mal in 3 Jahren hatte ich die seltene Ehre, den Dalai Lama bei seinem Morgenspaziergang zu begleiten. Ich würde mit eigenen Augen sehen, ob er wirklich wieder ganz gesund war. Die Rattanmöbel und Läufer in diesem Wohnzimmer waren ohne jeden Schick und sahen ein bisschen verschlissen aus. An einer Wand hing ein Ölporträt des Dalai Lama, das allem Anschein nach vor Jahren gemalt worden war. Das Bild eines Endlosknotens, der in einem blauen New Age-Äther schwebte, war an den Tisch gelehnt. Der Raum wurde offensichtlich selten genutzt. Aus welchem Grund hätte der Dalai Lama nach hier unten kommen sollen? Alles, was er brauchte, seinen Meditationsraum, sein Arbeitszimmer, sein Esszimmer, befand sich in der 2. Etage. Und er zog es fast immer vor, seine Besucher im Audienzgebäude seiner Residenz ein Stückchen weiter den Berg hinab zu empfangen. Was mir in diesem Wohnzimmer auffiel, war seine bunkerartige Atmosphäre. Das Gebäude war eindeutig so entworfen, dass es Erdbeben standhalten konnte. Vielleicht war es sogar erdbebensicher. Massive Betonbalken stützten das Erdgeschoss ab. Die niedrige Decke des Raumes betonte die klaustrophobische Atmosphäre. Um 4.40 Uhr betrat ein tibetischer Leibwächter den Raum, um uns mitzuteilen, der Dalai Lama sei auf dem Weg nach unten. Wir verließen das Zimmer und eilten nach draußen. Der Duft exotischer Blumen hing schwer in der angenehm kühlen Nachtluft. Im Hof vor dem Wohngebäude des Dalai Lama war jedes freie Fleckchen vollgestopft mit Topfpflanzen, Unmengen an violetten und dunkelblauen Blüten, die sich von den längeren roten weiter hinten im Hof abhoben. Die gesamte 2-stöckige Residenz war erleuchtet wie ein Schiff auf hoher See und tauchte das umliegende Gelände in Licht. Vor dem Eingang hielt sich ein 30 tibetischer Leibwächter auf. Während in Dharamsala noch alle schliefen, war diese abgeschiedene Enklave erfüllt von ruhiger Aktivität. Der Dalai Lama kam langsam die Außentreppe herab. Er trug seine Mönchskutte, jedoch nicht den äußeren Schal. Seine Schultern und Arme waren bloß. Nachdem er Lakdor zugenickt hatte, beugte er sich weit vor, um mich anzuschauen, richtete sich wieder auf, begrüßte mich, wie üblich auf Chinesisch, mit einem dröhnenden und herzlichen Ni Hao und ging dann schnellen Schrittes davon. Es war über 2 Monate her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Damals hatte er sich, als man ihn zu dem kleinen Flughafen von Gaya brachte, nur mit Mühe fortbewegen können. Auf dem Flughafen hatte ein Helikopter auf ihn gewartet, um ihn zu einem der besten Krankenhäuser Indiens zu bringen. An diesem Frühlingsmorgen wirkte er jedoch munter und vital. Allerdings war er ein wenig hager. Er hatte sich zweifellos von der Krankheit erholt. Aus dem Nichts tauchten 2 indische Sicherheitsbeamte in khakifarbenen Uniformen und Windjacken auf und folgten ihm. Die tibetischen Leibwächter, Lakdor und ich bildeten die Nachhut. Bald ließen wir den Lichtschein der Residenz hinter uns. Wir gingen auf einem breiten Asphaltweg an einem Gewächshaus vorbei und gelangten dann in ein dunkles, dichtes Waldstück. Neben einem Betonunterstand wachte ein einsamer indischer Posten. Er trug einen kurzen Mantel, um sich vor der Kälte zu schützen, und hielt ein Gewehr an der Seite. Der Dalai Lama ging zu ihm, zog spielerisch an seinem Gewehr und sagte Guten Morgen. Der Soldat schien an diese morgendliche Zeremonie gewöhnt zu sein. Er hielt die Augen auf einen Punkt vor sich gerichtet und sagte knapp: »Guten Morgen, Sir.« Dann marschierten wir um den Fuß eines kleinen Hügels herum, dessen Gipfel Gebetsfahnen und ein weißer Stupa schmückten. Als wir uns dem Audienzgebäude näherten, wurde der Pfad schmaler. Hier war es stockdunkel, ein Leibwächter war vorausgegangen und hatte seine kräftige Taschenlampe eingeschaltet, die den Pfad und die mit Bougainvillen bewachsene Veranda beleuchtete.